Deutschlandfunk, der Tag.
Pures Chaos war das am Flughafen Kabul im August 2021. Die Bilder verzweifelter Afghanen, die auf dem Rollfeld neben einer riesigen Militärmaschine der USA herlaufen, haben sich eingebrannt. Noch reinzugelangen in den Flieger, das wäre die letzte Chance gewesen, vor den Taliban zu fliehen und aus Afghanistan rauszukommen. Wir hier in Deutschland diskutieren das Ganze genau umgekehrt. Wie lassen sich afghanische Asylbewerber wieder abschieben, wenn sie kriminell geworden sind? Seit der tödlichen Messerattacke von Mannheim Ende Mai gibt es darüber eine Riesenkontroverse. Und wie wird das Ganze in Afghanistan gesehen? Sprechen wir gleich drüber. Außerdem ist der neue Verfassungsschutzbericht da mit deutlichen Tendenzen und die ordnen wir gleich ein. Das ist der Tag am 18. Juni mit Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen.
Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Tja, abschieben also, nur wie? Der Kanzler war das, Olaf Scholz, im Ankündigungsmodus, wenige Tage vor der Europawahl im Deutschen Bundestag. Seither tritt die Bundesregierung auf der Stelle. Denn einerseits wächst der gesellschaftliche Druck, Straftäter abzuschieben. Andererseits hat Deutschland keine diplomatischen Beziehungen zu den Taliban in Afghanistan. Das radikal-islamische Regime ist international von keinem Staat anerkannt, würde aber genau das gerne ändern. Und deshalb wenden sich die Taliban jetzt erneut an die Bundesregierung. Wie wird diese ganze Debatte um Abschiebungen aus Deutschland nach Afghanistan in Kabul gesehen? Das habe ich unseren Korrespondenten Peter Hornung gefragt.
Ja, ich nehme wahr, dass diese Debatte so ein kleines bisschen verzerrt auch ankommt. Wir in Deutschland sprechen über Straftäter und Gefährder, die abgeschoben werden sollen in Kabul, in Afghanistan, wird aber berichtet, dass die Deutschen überlegen, Afghanen einfach nach Afghanistan abzuschieben. Das heißt, es vermengt sich so miteinander und deshalb kriegen die Leute Angst. Das löst Ängste aus bei den Menschen, bei denen, die vielleicht noch vorhaben, Afghanistan zu verlassen, und das sind nicht wenige, und auch bei denen, die im Prinzip von Angehörigen leben, die in Deutschland bereit sind und die Geld zurückschicken. Das heißt, das ist so eine Debatte, die so ganz komisch da ankommt. Und das ist auch, wird auch gesagt von Experten, da steht der Rassismus dahinter, der in Deutschland grassiert, so dieses Überlegenheitsgefühl, und dass man deshalb die Afghanen loswerden möchte. Und an einem Punkt gibt's so die Verknüpfung auch mit der Debatte, die wir führen, nämlich ein Taliban-Sprecher hat gerade gesagt, ja, also es geht zwar um Straftäter bei euch, aber es darf nicht so sein, dass alle drunter leiden, dass Einzelne solche Taten begehen. Also auch da zieht man es wieder auf und sagt, aha, die wollen die Afghanen zurückschicken nach Afghanistan.
Peter, wie erklärst du dir das, dass da offenbar alles miteinander vermischt wird? Also Asylbewerber, die hier seit Jahren friedlich in Deutschland leben, und Kriminelle auf der anderen Seite. Wieso kommt das so Äpfel- und Birnenmäßig in Afghanistan an?
Ich glaube, erstmal ist es ein Problem der Berichterstattung. Also dann muss man einfach mal die Berichte sehen, die afghanische Medien darüber machen. Es sind zum einen afghanische Exilmedien, zum anderen sind es aber Fernsehsender wie der Nachrichtensender Tolo News. Also das wird tatsächlich gesagt, die wollen Mannheim und diese anderen Ereignisse zum Anlass nehmen, um die Afghanen abzuschieben. Ich glaube, das ist einfach so eine grundlegende Angst, die es unter Afghanen gibt. Und es ist inzwischen auch so, dass viele Afghanen hin und her reisen. Und wir haben natürlich den Asylgrund für viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die sagen, die zu Recht sagen auch, wir sind gefährdet in Afghanistan. Aber es gibt auch eine Gruppe von Afghaninnen oder Afghanen, die reisen inzwischen hin und her. Die sind nach Deutschland gegangen, aber die sagen, naja, so gefährlich sind die Taliban jetzt nicht und ich habe familiär etwas zu tun. Ich muss zwischendurch mal nach Afghanistan, und dann fliegen die dahin und dann fliegen sie aber auch wieder nach Deutschland zurück. Und auch die haben natürlich Angst, dass es in Deutschland plötzlich heißt, ihr könnt doch auch gleich in Afghanistan bleiben.
Das bringt mich natürlich sofort zu der Nachfrage, wenn du sagst, es gibt viele Afghaninnen und Afghanen, die inzwischen hin und her pendeln zwischen Deutschland und ihrer Heimat. Dann ist also die Rückkehr nach Afghanistan offenbar gar nicht so gefährlich, wie es teilweise hier von einigen in Deutschland angenommen wird und auch damit begründet wird, dass niemand abgeschoben werden darf?
Also ich glaube, das muss man einfach ziemlich differenziert betrachten. Es kommt drauf an, für wen gefährlich. Es gibt Gruppen ganz einfach, die sehr gefährdet sind. Ja, das sind ehemalige Angehörige der früheren Armee, des Geheimdienstes, Sozialaktivisten, Frauenrechtlerinnen. Das sind alles Menschen, die nicht nach Afghanistan zurückkehren sollten, weil ihnen da wirklich Böses droht. Aber wer relativ unauffällig ist, ja, wer nicht auf dem Radar der Taliban ist, der kann da auch zurückkehren. Und das tun eben auch Leute, die gehen da hin und dann verlassen sie Afghanistan auch wieder Richtung Europa. Also es gibt diesen Reiseverkehr über Istanbul, über die Golfstaaten, es gibt ganz viele Flüge auch. Und wenn ich unterwegs bin auf dieser Route, gerade von den Golfstaaten, dann sitzen da auch viele Auslandsafghanen im Flugzeug. Ja, das ist einfach so. Man muss schauen, wer ist tatsächlich gefährdet. Es gibt viele, die gefährdet sind, aber nicht alle.
Dann gucken wir uns mal ein bisschen die Haltung und Strategie der Taliban an. Die haben sich ja direkt nach der Messerattacke ziemlich schnell über Social Media zu Wort gemeldet und den Deutschen Gespräche angeboten zur Debatte um die Abschiebungen. Und jetzt gab es noch eine offizielle Stellungnahme. Was ist der Tenor dieser Ansage jetzt?
Also es ist wieder so eine ausgestreckte Hand, so nach dem Motto, wir könnten doch miteinander reden. Das hörte sich zunächst sogar so an, als würden die schon mit der Bundesregierung reden. Also der Sprecher der Taliban-Regierung, Sabihullah Mujahid, der hat gesagt, wir untersuchen gerade zusammen mit der Bundesregierung und dem Auswärtigen Amt Möglichkeiten, Menschen nach Afghanistan zurückzusenden. Ich habe da relativ schnell auch beim Auswärtigen Amt gleich angerufen, habe gesagt, stimmt das tatsächlich? Sprecht ihr schon miteinander? Da haben die gesagt, nein, das stimmt so nicht. Wir sprechen, es gibt technische Kontakte, sagen sie, es gibt in humanitären Fragen Kontakte mit der Taliban-Botschaft, mit dem politischen Amt der Taliban in Doha, in Katar, aber wir sprechen nicht über Abschiebungen. Ich würde so interpretieren, dass dieser Taliban-Sprecher wohl sagt, wir erkunden gerade Möglichkeiten, mit den Deutschen zu sprechen. Das heißt also, sie haben offenbar wirklich die Bereitschaft auch und sie wollen das mit Deutschland sprechen.
Technische Kontakte habe ich mir gerade mal aufgeschrieben. Ist ja auch ein schöner Terminus aus der Welt der Diplomatensprache. Wären denn die Taliban überhaupt bereit, afghanische Straftäter aus Deutschland zurückzunehmen?
Also sie haben es überhaupt nicht abgelehnt bisher. Sie haben lediglich gesagt, dass diese Abschiebung in Abstimmung mit dem Islamischen Emirat, Islamisches Emirat, so nennen sie ihren eigenen Staat, stattfinden sollen. Was nicht sein darf, ist eben, das sagen die Taliban, dass Deutschland sich mit anderen Staaten, also Usbekistan zum Beispiel, ist da im Spiel, Pakistan auch, mit diesen Staaten abspricht und die Abschiebungen ohne Vereinbarung mit den Taliban vornimmt. Das, da haben die Taliban auch dazu gesagt, verletze die Rechte der Abgeschobenen und das würden sie ablehnen.
Das ist ja auch ganz interessant, denn das gilt ja als ein mögliches Türchen hier für eine Lösung auf Seiten der Bundesregierung, dass man sagt, naja, wir schieben die Leute einfach nach Pakistan möglicherweise ab. Da ist mal von Drittstaaten oder Nachbarstaaten die Rede. Klingt immer so ein bisschen nach Schlupfloch, aber das, so verstehe ich dich, nur in Absprache mit den Taliban. So ist deren Forderung.
Ja, das wollen sie so. Die Frage ist, ob man die Taliban tatsächlich dafür braucht. Also es ist zum Beispiel so, dass Pakistan ja auch Afghanen abschiebt, wo die pakistanische Regierung sagt, die hätten keinen gültigen Aufenthaltsstatus. Pakistan hat Hunderttausende abgeschoben im letzten halben Jahr, in den letzten 6 bis 8 Monaten. Und insofern bräuchte man die Taliban gar nicht dafür, weil diese Afghanen, die da abgeschoben werden, die werden ja auch über die Grenze geschickt Richtung Afghanistan. Die Frage ist, will man das tatsächlich, dass man dann mit den Pakistanern, mit der pakistanischen Regierung zusammenarbeitet, die selbst in einer sehr, sehr fragwürdigen Aktion Hunderttausende afghanische Flüchtlinge aus Pakistan abgeschoben hat.
Wenn wir nochmal bei den Straftätern bleiben und der eventuellen Möglichkeit, dass die zurück abgeschoben werden würden, auch direkt nach Afghanistan. Wäre überhaupt absehbar, was mit diesen Menschen dort passieren würde, Peter?
Es ist schwer zu sagen, was mit denen passiert. Ich denke, dass vielen von denen gar nichts drohen würde, sofern sie eben nicht einer solchen gefährdeten Gruppe angehören. Ja? Und sofern es keine Frauen sind. Weil Frauen sind komplett entrechtet, nicht nur nach unseren Maßstäben, sondern nach internationalen Maßstäben. Und auch wenn man die Menschenrechte betrachtet. Aber wenn man Männer zurückschickt, dann sollten die nicht unbedingt gefährdet sein. Ich könnte mir vorstellen, wenn es IS-Angehörige sind oder Gefährder, mit IS-Sympathien, dann könnten die tatsächlich ein Problem bekommen in Afghanistan, weil der IS mit den Taliban verfeindet ist. Aber ansonsten würde ich sagen, denen wird wahrscheinlich nicht sehr viel passieren da. Aber man kann auch nicht erwarten, dass die Taliban Urteile aus Deutschland in ihrem Land vollstrecken. Aber davon ist ja auch im Augenblick nicht die Rede.
Wir haben ja vor ein paar Jahren, 2021, als die westlichen Alliierten sehr schnell abgezogen sind und die Taliban wieder an der Macht waren, haben wir viel über diese sogenannten Ortskräfte gesprochen. Also Einheimische, die etwa der Bundeswehr oder auch Entwicklungsorganisationen geholfen haben und sie unterstützt haben, etwa mit Übersetzung und anderen Arbeiten. Die wollten damals natürlich ganz dringend raus aus Afghanistan. Was würde denen jetzt passieren, wenn die, die in Deutschland angekommen sind, nach Afghanistan zurück müssten mit dieser Biografie?
Also ich würde sagen, die gehören grundsätzlich mal zu einer gefährdeten Gruppe, weil die sind ja auch nicht ohne Grund aus Afghanistan raus. Ich würde zwar nicht sagen, dass Ortskräfte prinzipiell strukturell gefährdet sind in Afghanistan, egal was sie gemacht haben. Aber auch da muss man dann unterscheiden. Haben die für die Bundeswehr gearbeitet? Was haben sie gemacht? Was haben sie für die Bundeswehr gemacht? Haben sie für die GIZ gearbeitet? Haben sie für ein Polizeiprojekt da gearbeitet? Ich glaube, das ist eine extrem schwierige Frage. Aber Ortskräfte, würde ich sagen, gehören grundsätzlich zu den gefährdeten Gruppen, wenn es darum geht, Menschen wieder zurück nach Afghanistan zu schicken.
Unterm Strich, Peter, lässt sich zusammenfassen, welches Kalkül die Taliban insgesamt verfolgen in dieser ganzen Debatte? Geht es da um Geld oder geht es da um Interessen?
Ich glaube, die wollen zunächst einmal, dass jemand mit ihnen spricht. Die wollen Anerkennung, so viel Anerkennung wie möglich. Die wollen natürlich am Ende staatliche Anerkennung, weil die eben auch mit bestimmten Leistungen, mit bestimmten Möglichkeiten verknüpft ist. Und die brauchen Geld, die brauchen Unterstützung, die brauchen Entwicklungshilfe. Afghanistan ist ein Land, das wirtschaftlich am Boden liegt. Da hungern die Menschen auch. Und deshalb brauchen die Taliban auch das Ausland. Deshalb brauchen sie die internationale Gemeinschaft. Und das ist etwas, was das erste Kalkül ist. Und zweitens beobachten die auch die Debatten in Deutschland. Ich habe den Eindruck, dass so wie sie reagieren, es schon sehr darauf passt, so dass sie sagen, ja, wir nehmen ja welche zurück. Menschen, die ihr abschieben wollt, aber ihr müsst mit uns dafür sprechen. Ihr müsst mit uns Abkommen schließen. Und das ist es, was sie wollen.
Abschließend, Peter, hättest du das Gefühl, dass eine von beiden Seiten, also jetzt mal Bundesregierung auf der einen, Taliban auf der anderen Seite, in dieser ganzen schwierigen Lage am längeren Hebel sitzt?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wenn man sagt, wir als Bundesregierung, wir sind gezwungen, quasi jetzt Straftäter und Gefährder abzuschieben aus politischen Gründen, dann sitzen die Taliban natürlich am längeren Hebel. Dann haben die die Möglichkeit, auch Bedingungen zu stellen. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man auf diese Bedingungen eingeht. Aber wenn man sagt als Bundesregierung, wir loten das mal aus und wenn die Bedingungen eben nicht akzeptabel sind, dann tun wir es nicht, dann können die Taliban auch nichts machen. Also es ist keine ganz einfache Lage. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man mit den Taliban noch intensiver sprechen muss. Ich habe gerade vor 2 Tagen mit einem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages gesprochen, der sagte auch, also ich habe den Eindruck, das wird bald Bewegung in die ganze Sache kommen, ohne jetzt konkret Anhaltspunkte zu haben, aber man wird wohl weitergehen müssen, weil die Taliban, die sind da. Die sitzen da, die haben die Regierung und deshalb wird man am Ende auch mit ihnen sprechen müssen.
So ein bisschen hängen unsere beiden Themen heute sogar miteinander zusammen. Denn die Gefahr durch islamistische Terroristen ist einer der ganz wesentlichen Punkte im neuen Verfassungsschutzbericht, der an diesem Dienstag in Berlin vorgelegt wurde. Die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache. Sowohl die Zahl der rechts- und linksextremistischen als auch der islamistischen Gewalttäter ist erneut gestiegen im vergangenen Jahr. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu, das dir, Gudula Geuter, in unserem Hauptstadtstudio heute
besonders aufgefallen ist.
Es waren mehrere Sachen anders als sonst. Eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, ist, dass sich Nancy Faeser bemüht hat, ausgesprochen entschlossen zu klingen. Also wirklich auch in dem Bemühen, Druck hinter die Stimme zu geben. Und dann, was aber auch anders war, man muss dazu sagen, es sind in fast allen sogenannten Phänomenbereichen, das heißt also die verschiedenen Extremismusbereiche, die es im Inland so gibt, die Zahlen deutlich gestiegen. Und trotzdem haben sowohl Nancy Faeser als auch Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, angefangen mit einer anderen Bedrohung, nämlich mit Bedrohungen, die von außen kommen. Nancy Faeser hat gesagt, die Demokratie in Deutschland sei stark, aber auch unter erheblichem Druck, und hat eben angefangen damit, dass man sich gegen innere Bedrohungen durch Extremismus ebenso entschieden entgegenstellen müsse wie gegen äußere Bedrohungen, vor allem durch das russische Regime. Und da geht es eben vor allem um Cyber, um Desinformation, um Spionage. Und das ist doch neu, dass man in einem Verfassungsschutzbericht das ganz nach vorne stellt.
Ich habe versucht, mir eine Art Überblick zu schaffen und bin ein bisschen aus der Puste gekommen angesichts dieser vielen Bedrohungslagen. Rechtsextremismus, Islamismus, Cyberangriffe, Fake News, Spionage aus Russland oder China. Wie ist denn das jeweils zu gewichten? Haben die Verfassungsschützer da heute eine Art Rangfolge aufgemacht?
Weniger als sonst. Es ist seit den letzten Jahren der Amtszeit von Horst Seehofer eigentlich immer so gewesen, dass der jeweilige Minister, Ministerin, also das heißt Seehofer und dann Faeser, betont haben, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr sei. So eine Rangfolge haben sie jetzt nicht aufgemacht und haben eben im Gegenteil diese Bedrohungen von außen nach vorne gestellt, die ja durchaus Wirkungen auch im Inland haben. Das fand ich interessant. Und ansonsten, wenn noch etwas nach vorne gestellt wurde, dann auch ein Einfluss erstmal von außen, aber eben dann auch die Auswirkungen auf Deutschland, nämlich der Angriff der Hamas auf Israel und der Gaza-Krieg, wo man zum ersten Mal jetzt auch im Verfassungsschutzbericht ein eigenes Kapitel dieser Auswirkungen vorangestellt hat. Und das hat eben wirklich, das war auch interessant, Auswirkungen auf fast alle Extremismus und auf fast alle Phänomenbereiche.
So, und jetzt kann ich aus diesem großen Strauß unterschiedlichster Bedrohungslagen im In- wie im Ausland mir was aussuchen und würde also sagen, Gudula, wenn wir zwar jetzt versuchen, diesen jüngsten Verfassungsschutzbericht ein bisschen zu sortieren, dann lass uns vielleicht zunächst anfangen bei den neuesten Zahlen, den Rechtsextremismus betreffend. Was wurde da heute vorgelegt?
Ja, das ist insofern gerechtfertigt, als der Rechtsextremismus nach wie vor mit etwas Abstand auch der größte Phänomenbereich ist. Das Personenpotenzial ist weiter gestiegen, liegt jetzt bei über 40.000. Also wir reden ja immer von 2023, das ist ja der Bericht über das vergangene Jahr. Und 2022 waren es noch knapp 39.000. Und dabei ist auch der Anteil der gewaltorientierten Rechtsextremisten weiter gestiegen auf 14.500. Das ist ein Anstieg in Anführungsstrichen nur um 500, aber das ist eben doch ziemlich viel. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang, weil das einfach eine so beachtliche Zahl ist, den Anstieg der Demonstrationen, nämlich plus mehr als 150%. Zielrichtung ganz überwiegend gegen Migration und gegen Asyl.
Nun sind wir ja gerade in einer Zeit der politischen Diskussionen, auch nach den Europawahlen, vor den Landtagswahlen im Osten. Hohe Zugewinne eben nicht mehr nur in den Umfragen, sondern auch bei Wahlergebnissen für die AfD, wo die Angst vor einem Rechtsruck immer größer wird. Lässt sich dieses politische Klima, diese Anspannung und Sorge, schlägt sich das nieder in den Zahlen? Gibt es da, sprechen die Behörden da von einem Zusammenhang?
Ja, Nancy Faeser wurde auf die Popularität der AfD in Ostdeutschland gefragt und hat gesagt, natürlich macht es das nicht leichter. Man hat natürlich auch gefragt nach dem weiteren Umgang des Verfassungsschutzes mit der AfD. Es gab ja gerade erst das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, das eben bestätigt hat, dass der Verfassungsschutz die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall führen darf. Und dann stellt sich eben die Frage, ob der Verfassungsschutz jetzt sozusagen draufsattelt und weitermacht. Und es muss ja irgendwann, wenn man einen Verdachtsfall hat, muss man ja dann hopp oder top sagen. Das heißt, Haldenwang hat bestätigt, dass ein Bericht geschrieben werden wird und hat aber gesagt, man muss eben erstmal das schriftliche Urteil aus Münster abwarten. Also die AfD war Thema durch die Nachfragen, die kamen.
Blicken wir mal kurz ein bisschen in die Zukunft, Gudula. Wenn es denn soweit käme, dass diese Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch die Behörden kommen würde, was würde das denn verändern für die Arbeit der Geheimdienste oder verbessern möglicherweise auch im Kampf gegen rechts?
Das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, denn schon wenn die AfD Verdachtsfall ist, dürfen nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden. Das heißt also Observation, V-Leute, was auch immer, abhören. Das aber nur, wenn es im Einzelfall verhältnismäßig ist. Und dieser Maßstab verschiebt sich ein wenig, wenn die Partei oder wer auch immer, wenn das Beobachtungsobjekt als gesichert extremistisch eingestuft wird, dann darf man immer noch nachrichtendienstliche Mittel anwenden, aber dann verschiebt sich eben dieser Maßstab der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, was da genau mehr getan werden darf, lässt sich nicht klar vorhersagen, aber es darf eben etwas mehr getan werden. Und eine andere Sache ist aber vielleicht noch wichtiger als die Arbeit der Geheimdienste, nämlich eine andere Folge, die eine solche Einstufung hätte, insbesondere für Beamte. Es ist so, dass bei einem in Anführungsstrichen bloßen Verdachtsfall das Eintreten für die Partei nicht unbedingt problematisch sein muss, insbesondere dann nicht, wenn man irgendwie belegen kann, im Zweifel, dass man sich für eine demokratische Entwicklung einer solchen Partei, die ja kippelt, einsetzt. Dann setzt man sich ja sozusagen für die Demokratie ein. Das ist sehr viel schwieriger, um es vorsichtig zu sagen, wenn eine Partei als gesichert extremistisch eingestuft ist.
Du beobachtest diesen ganzen Komplex Verfassungsschutz, aber auch Kampf gegen die Extreme seit vielen Jahren vor uns im Hauptstadtstudio. Und wir haben heute Vormittag schon, als wir uns für dieses Gespräch verabredet haben, darüber gesprochen, wie wir die politische Ebene, die Bundesregierung zurzeit wahrnehmen in dieser Debatte im Kampf gegen rechts. Und ich habe zu dir gesagt, mir kommt das manchmal ein bisschen resignativ, fast ein bisschen hilflos vor. Und das spiegelt sich für mich auch in den Zitaten, die wir heute bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes gehört haben. Also ein Thomas Haldenwang, Verfassungsschutzchef, der da sagt, er habe nicht viel Positives zu berichten. Nancy Faeser, die, sag ich mal, gefühlt auch zum x-ten Mal sagt, wir müssen unsere Demokratie aktiv verteidigen. Du als politische Beobachterin, kommt dir da genug von der politischen Ebene oder wie schätzt du das ein?
Ich frage mal zurück, was soll sie sagen? man kann über einzelne Maßnahmen natürlich sprechen. Es ist nicht ganz leicht zu sagen, was zum Beispiel ein Demokratiefördergesetz an ganz konkreten Auswirkungen hätte, weil es natürlich auch jetzt schon Förderprogramme gibt, die aber unter verschiedenen Krankheiten leiden, wie zum Beispiel, dass es immer nur eine Anschubfinanzierung gibt für bestimmte Projekte und so weiter. Die Problematiken sind bekannt. Also es gibt konkrete Fragen, die man stellen kann, ob an allen Stellen wirklich genug getan wird. Aber ganz überwiegend haben wir nicht nur europaweit, sondern international ja eine Entwicklung, mindestens in einigen Ländern, hin zu einer größeren gesellschaftlichen Polarisierung. Wir haben Krisen, wir haben schon über Russland, Ukraine und Israel, Gaza gesprochen. Wir haben die Energiepreise, wir haben wirtschaftliche Fragen und vieles andere mehr, vom Klima ganz abgesehen. Also wir haben ja tatsächlich auch Begründungsansätze für eine größere Polarisierung in der Gesellschaft. Und es gibt ja nun auch, das hatten wir ja gerade jetzt, was den Rechtsextremismus betrifft, gesehen, es gibt ja auch wirklich teilweise ein großes gesellschaftliches Bemühen, dagegen zu halten. Aber es ist eben auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es gilt dafür genauso für die Politik, das, was Politiker immer gerne zitieren und was, glaube ich, von Camus stammt, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Also ich halte es für schwierig, da wirklich konkrete Antworten zu erwarten und im Gegenteil, ich würde misstrauisch, wenn die jemand versuchen würde zu geben.
Und also die Quintessenz, glaube ich, auch deiner Antwort jetzt, es ist eben nicht allein nur Aufgabe der Politik oder einer Regierung, da aktiv zu werden, sondern im Grunde sind Staat und Gesellschaft da als Ganzes gefragt.
Ja, und auch mit der Aussage ist natürlich nicht gesagt, dass die Entwicklung in Zukunft dann viel positiver sein wird. Man kann sich nur bemühen.
Dann lass uns, wir haben es zwar eingangs schon mal angesprochen, trotzdem möchte ich gern noch mal einen Schlenker machen, Gudula, zu dem Anstieg antisemitischer Straftaten, die, so habe ich nachgelesen, von links und rechts, also von beiden Extremen kamen im vergangenen Jahr. Wie ist das einzuordnen?
Und im Übrigen auch im islamistischen Bereich natürlich noch mal befeuert wurden durch das, was im Nahen Osten passiert. Es ist interessant im linksextremistischen Bereich, dass es da eine Spaltung gibt offenbar, dass es Teile dessen gibt, was der Verfassungsschutz als linksextremistisch ansieht, die sich, wenn man so will, in diesem Konflikt eher auf Seiten Israels stellen und andere, die sich entweder gegen Israel stellen oder, wie Haldenwang eben sagte, auch mit Antisemitismus reagieren. Und es ist im Rechtsextremismus ja ohnehin so, dass bei allen unterschiedlichen Ausprägungen, die das dann hat, der Antisemitismus ein verbindendes und identitätsstiftendes Element hat. Also das heißt, das wurde eben zum Teil sicherlich nochmal durch diesen Konflikt befeuert. Und zum Teil, denke ich, ist das aber eben auch eines dieser erschreckenden und trotzdem nicht völlig überraschenden Phänomene, dass in Zeiten äußerer Krisen dann eben wieder in die üblichen Muster der Schuldzuweisungen zurückgefallen wird. Und das ist wohl insbesondere beim Rechtsextremismus so, dass dann eben Antisemitismus sozusagen eine der üblichen Reaktionen ist.
Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Du hast heute angehört in Berlin die Vorstellung des neuesten Verfassungsschutzberichtes und hast uns darüber jetzt hier im Podcast berichtet. Dafür herzlichen Dank.
Gerne.
Damit machen wir Schluss für heute. Die Redaktion dieser Folge hatte Stefan Heinlein und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.